Ja, herzlich willkommen, dass Sie wieder da sind, zur Bibelstunde gekommen sind. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut. Endlich wieder Bibelstunde. Und schön, dass Sie gekommen sind. Schön, dass auch Schwester Heidemarie da ist heute, die uns die Predigt halten wird. Ich grüße Sie alle mit dem Wort aus Psalm 105. Danket dem Herrn, rühmt seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Dieser Vers ist dem Wochenpsalm entnommen, dem Psalm 105. Es ist ein Psalm, in dem die Heilstaten Gottes an seinem Volk gerühmt werden und Gott gelobt wird. Und es ist eine Anleitung, ganz neu im Glauben wieder Freude zu finden. So jedenfalls verstehe ich diesen Vers, in dem es heißt, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Vielleicht kennen Sie auch den Vers aus Psalm 39, denen, die Gott suchen, wird das Herz aufleben. Darum sind wir doch hier, um Gott zu suchen, um auf ihn zu hören, was er uns durch sein Wort sagen möchte. Und wie gut, dass wir seine Zusagen haben, dass er reden und segnen will. Und nun wollen wir gemeinsam diesen Wochenpsalm beten und Sie sehen ihn hier an der Leinwand. Danket dem Herrn und rufet seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern. Singet ihm und spielet ihm. Redet von allen seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen. Es rühme sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Und Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass wir deine Verheißungen haben, dein Wort haben, dich suchen dürfen in deinem Wort, dich bitten dürfen, dass du dich uns offenbarst, dass du unsere Herzen belebst durch dein Wort, erfreust, dass die Freude an dir unsere Stärke wird. Tu es auch heute durch dein Wort und hab Dank dafür. Segne du das Reden und das Hören. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied, in dem es um den eigentlichen Grund der Freude geht.
Vielleicht jetzt. Hallo? Ja, ich muss Sie mal anschauen und anstaunen, dass Sie doch hierher gekommen sind. Wie fühlen Sie sich, wie so Polarforscher oder so, durch den Schnee, Sturm und Schnee? Also, ich finde es wunderbar. Heute ist der zweite Sonntag nach Epiphanias. Baum und Haus sind abgeschmückt, wir haben nur noch Schafe. Die Kerzen sind erloschen und weggeräumt. Die Lichterketten sind verstaut, die Geschenke ausgepackt. Und immer noch hat uns die Corona-Pandemie im Griff. Es ist noch nicht vorbei, aber heute sind wir hier zum ersten Mal wieder im neuen Jahr zu einer Bibelstunde zusammengekommen. Wir können uns wieder treffen, wir können uns wieder sehen. Ja gut, dass der Schutz nicht umgekehrt getragen werden muss. Wir können uns begegnen mit Abstand. Aber dieses Bild finde ich so klasse. Dieser Blütenzweig fällt aus dem Rahmen, aus dem Schnee und Eis hervor. Und so fällt auch geistliche Gemeinschaft aus dem Rahmen. Das ist ein Geheimnis, wenn sich Christen treffen. Auch wenn sich das niemand vorstellen konnte vor Jahren noch, dass man Teilnehmerzahlen begrenzen muss, dass man Plätze markieren muss, praktisch eine Bibelstunde mit limitierter Auflage. Und doch, Gottes Geist muss sich nicht an Markierungen halten. Und wir brauchen auch das Treffen, wir brauchen die Gemeinschaft, das sichtbare Zeichen unserer Zusammengehörigkeit, wo das Wort Gottes in der Mitte steht. Davon leben wir. Das beleuchtet unseren Weg. Also dieses Bild haben wir nicht abgesprochen. Ich finde es einfach wunderbar, sehr gut. Ja, und nun dachte ich auch, die Perikope des heutigen Tages vom ersten Zeichen, das Jesus getan hat, passt auch zu einer ersten Bibelstunde. Und jetzt frage ich in die Runde, was war das erste Zeichen? Hochzeit zu Kana, Wasser in Wein. Genau. Das war der Beginn der Wirksamkeit Jesu nach dem Johannesevangelium. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ja, er ist gekommen, um Freude und Überfluss in unser begrenztes Leben zu bringen. Und jede Stunde über der Bibel, jede Stunde mit dem Herrn im Gebet, im Gespräch, ist eine festliche Stunde. Auch wenn Anfechtungen manchmal dunkle oder schräge Töne da hineinbringen. Ich lese unseren Text, Johannes 2, 1 bis 11. Drei Tage später war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus sagte zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt, nach der Sitte der jüdischen Reinigung. Und jeder fasste 2 oder 3 Maß. Jesus sagte zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Und er sagte zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein probierte, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, rief der Speisemeister den Bräutigam und sagte zu ihm: Jeder gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den schlechteren. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Dieses tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ist Ihnen aufgefallen, wer in dem Text überhaupt keine Rolle spielt? Das Hochzeitspaar. Haben Sie gehört? Ja, der Bräutigam sagt da nachher, wird da mal kurz gefragt, aber die spielen gar keine Rolle. Das Brautpaar, da wird die Schönheit der Braut bestaunt, bejubelt, beschrieben. Denken Sie an solche royalen Hochzeiten. Da wird genau gesagt, wie lang die Schleppe ist und die ganze Nation hängt vor dem Fernseher, die Braut. Und der Bräutigam wird beglückwünscht dafür, dass er so eine Braut gefunden hat. In Israel war eine Hochzeit ein Riesenfest. Konnte 7 Tage dauern. Es wurde gegessen, gesungen, getanzt mit orientalischer Lebensfreude. Obwohl wir das nicht so temperamentvoll hinkriegen wie die Israeliten, wollte ich sie eigentlich singen lassen. Hevenu Shalom Alechem. Nicht tanzen, aber singen wenigstens. Aber die beiden haben mir gesagt, sie machen es trotzdem, also nur die zwei. Aber gehen Sie innerlich mal auf so eine Hochzeit in Israel. Ist noch ein bisschen feuriger als in Germany. Beinahe, so wie in Israel damals, ja. Die Hochzeit zu Kana, ein Fest, steht am Beginn der Wirksamkeit Jesu. Er ist gekommen, Freude und Überfluss in unser Leben zu bringen. Jede Stunde über der Bibel kann also eine festliche Stunde sein. Das wollen wir festhalten. In den 3 anderen Evangelien wird die Hochzeit gar nicht erwähnt. Umso mehr müssen wir mal hinhören, was uns eigentlich dieser Text sagen will. Also, es begann mit einem Fest. Der Herr hat sich unter die fröhlich Feiernden gemischt. So kennen wir ihn gar nicht so sehr, oder? Wir sehen ihn doch mehr als den, der sich um die Mühseligen kümmert, der die Beladenen zu sich ruft, um ihnen die Bürden des Lebens abzunehmen, zu erleichtern. Wir kennen ihn als den, der die Ausgerutschten und Abgerutschten auffängt, der die Leidenden und Verzweifelten, die Verbitterten und Ungeliebten und Hoffnungslosen tröstet, aufrichtet. Die Sünder und Versager nimmt er in den Blick als ihr Heiland, ihr Retter und Erlöser. So kennen wir ihn, aber auf einem Hochzeitsfest, wo Leid und Kummer keinen Zutritt haben, wo fröhlich gelärmt und herzhaft gelacht wird, dort stellen wir uns Jesus spontan nicht vor. Darum sind wir dankbar für diesen Text, der uns sagt, am Anfang war ein Fest, eine Hochzeit. Über unserem Leben der Nachfolge liegt auch ein festliches Licht, wenn wir es genau nehmen. Denn es steht unter dem Segen Gottes. Sein Angesicht leuchte über dir, sagt der aaronitische Segen. Sein leuchtendes Angesicht geht mit uns. Dieses Licht wird durch den Alltag oft eingetrübt. Durch Kummer und Sorgen verdunkelt, die auf einmal den Horizont ausfüllen. Aber es ändert nichts daran, dass über unserem Leben das große Ja Gottes steht. Ein großes Ja. In Psalm 16 heißt es, dort, wo du bist, gibt es Freude die Fülle. Das gehört zu uns. Und wir haben sicher einen Auftrag für unsere Zeit, in der durch diese Corona-Pandemie so viel Unsicherheit, Angst, Trauer, Hilflosigkeit, Existenznöte kommen. dass wir Christen mehr auch die festliche, die leuchtende Seite der Nachfolge ausstrahlen, dass wir großzügig, hilfsbereit, freundlich, zuversichtlich und hoffnungsvoll sind, dass nicht der Blues unser Leben bestimmt, sondern die Bibel. Am Anfang war ein Fest. Und wie endet es bei Jesus? Im Evangelium mit Tod und Auferstehung. Aber in der Offenbarung des Johannes lesen wir in Kapitel 21, Vers 2, ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut. Und in Kapitel 19, Vers 9 heißt es, glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Meine Lieben, das ist unsere Perspektive. Wir haben Grund, glückselig zu sein. Darauf gehen wir zu. Wir halten es fest. Das Leben, Wirken, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu hat eine große Klammer. Fest, Freude, Hochzeit, Glück und Fülle. Und dieses erste, zugegeben etwas rätselhafte Zeichen, weist schon hin auf die große Freude, die nie mehr getrübt, nie mehr angezweifelt, nie mehr wegdiskutiert werden kann. Sie ist ewig. Es war eine Hochzeit in Kana und die Mutter Jesu war dort. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Warum Maria dort war, erklärt Johannes nicht. Wahrscheinlich haben das alle gewusst. Überhaupt, er nennt nicht mal ihren Namen. Übrigens, im ganzen Johannesevangelium wird sie immer nur als Mutter bezeichnet. Nie als Maria. Können Sie mal nachprüfen. Also sie war dort, aus welchem Grund auch immer. Und Jesus ist auch eingeladen und er kommt mit diesen frisch gebackenen Jüngern zum Fest. Auch das ist schon bekannt, die gehören zusammen. Der Lehrer und die Schüler, der Meister und seine Nachfolger, die kriegt man nur im Paket. Und wir wissen nachher, was in dem Paket alles drin ist. Fischer und Donnersöhne und Verräter und Verleugner und Banker, alles da. Aber du kriegst Jesus nur im Paket mit den anderen Jüngern. Also, die sind eingeladen. Wie auch immer, WhatsApp gab es nicht und Handy auch nicht. Ich weiß es auch nicht, die war ja am Jordan, das waren so etwa 130 Kilometer bis nach Kana. Die sind marschiert, alle Achtung. Sie waren eingeladen und wir sollten diese kleine Bemerkung nicht als Randbemerkung überlesen. Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast, beten wir manchmal zu Tisch oder das können die Kinder schon. Aber es ist doch viel mehr gemeint als unsere Mahlzeiten und Festtafeln. Herr Jesus, komm in unser Haus, komm in unser Leben. Auch gerade jetzt in diesen merkwürdigen Zeiten der Pandemie, komm in unsere Gemeinschaft, komm in unsere Bibelstunden und Bibelkreise, komm in unsere Sitzungen und in unsere Arbeit, komm in unser Grübeln und Denken, komm in unsere allzu menschlichen Probleme und Konflikte und Spannungen, komm. Komm in alles, was uns ausmacht und umtreibt. Komm, sei dabei, bitte, mittendrin. Hat ihn die Hochzeitsgesellschaft besonders bemerkt? Die haben nicht angefangen, in Psalmen zu reden oder Choräle zu singen. Die waren einfach da. Es wurde gefeiert und er war dabei. So einfach wird es uns gesagt. Unauffällig tritt nun seine Mutter an ihn heran. Vielleicht hat sie auch bei der Versorgung der Gäste mitgeholfen, hat Speisen aufgetragen, Getränke nachgefüllt. Auf jeden Fall merkt sie, oh, der Wein geht aus. Es gibt ein peinliches Problem, wenn die Gäste das spitz kriegen. Und so geht sie zu Jesus und sagt, du, die haben keinen Wein mehr. Tja, eine normale Geschichte, da wäre er sofort gelaufen, hätte geholfen, aber er sagt was ganz Merkwürdiges. Er ist schroff und abweisend und sagt, halte dich da raus, Frau, was geht es dich an? Und dann ein Satz, der auch immer wieder durch das Evangelium klingt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mit anderen Worten, den Takt für mein Handeln, für meine Führung bestimmt mein himmlischer Vater, nicht du, Mutter. Ich habe eine Berufung zu erfüllen und zu leben. Versuche nicht, mich davon abzuhalten, auch nicht mit gut gemeinten Ratschlägen. Maria hat ja 30 Jahre mit Jesus zusammengelebt in der Familie, mit ihm gesprochen. Darüber wüssten wir gern mehr. Was hat sie ihm erzählt von Weihnachten, von der Krippe, von all den Dingen? Davon wissen wir nichts. Aber sie traut ihm zu, dass er helfen kann. Sonst hätte sie sich nicht an ihn gewandt. Manche Ausleger meinen, hier wollte sie einen mütterlichen Wink geben, dass er doch jetzt endlich mal seine Gottessohnschaft offenbart. Und dann noch mit so einer wunderbaren Hilfsaktion. Immerhin wusste sie ja Bescheid, denn der Engel Gabriel hatte ja zu ihr gesagt, das Heilige, das von dir geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Das hatte sie in ihrem Herzen bewahrt. Darum wissen wir es heute noch. Und 30 Jahre warten ist lang, oder? Aber Jesus sorgt für Distanz, für Abstand. Bitte schön, schon damals ohne Pandemie Abstand halten. Später wird er sogar sagen, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Jesus hat überhaupt schroff reagiert, wenn äußere Verhältnisse den Gehorsam einem göttlichen Ruf gegenüber blockierten. Zum Beispiel in Lukas 9 heißt es, während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, forderte er einen Mann auf, komm, folge mir nach. Er erwiderte, ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkündigen. Wie oft sind Berufungen im Sand verlaufen und kamen überhaupt nicht an den Start, geschweige denn zur vollen Blüte. Wie oft hatte Jesus einen Plan? Aber man hörte lieber auf Äußerungen, Ratschläge, Meinungen, Einwendungen von Verwandten, Freunden, Kollegen. Oder es stand die eigene Bequemlichkeit oder eine vorgefasste Meinung einer Berufung im Wege. Aber es gibt zum Glück auch das andere Modell. In Kapitel 1, also genau davor, schildert Johannes, wie ein Bruder den anderen zu Jesus bringt, wie Freunde den Freund bringen und wie Familien dem nicht im Wege stehen. Der alte Zebedäus, der Vater von Johannes und Jakobus, wehrt sich nicht dagegen und sagt, Menschenskind, ihr könnt mich doch hier nicht allein hocken lassen mit dem ganzen Fischereibetrieb. Nein, sie folgen Jesus nach und erfüllen ihre Berufung. Wir können einander helfen, zu Jesus zu kommen und auf dem Weg der Berufung und der Nachfolge zu bleiben. Das ist wirklich ein barmherziger Dienst. Maria hält die Distanz klaglos aus, die Jesus durch seine Antwort aufgebaut hat. Sie sagt nicht, du, was ist denn das für ein Ton, in dem du mit mir hier vor den Jüngern sprichst? Hätte sie machen können, oder? Nein, sie bedrängt ihn nicht, aber sie vertraut ihm. Sonst hätte sie nicht zu den Dienern gesagt, was er euch sagt, das tut. Wir kommen von Weihnachten her und haben es sicher noch im Ohr, wie die Maria zu dem Engel sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie hat Erfahrung damit, dass es gut ist, zu tun, was Gott sagt. Und ich denke, das müssen wir uns unterstreichen. Wir können nicht zu einem sagen, sei du aber auch gehorsam und tu, was Gott sagt, wenn wir es selber nicht tun. Nur wenn wir auch selber schon Tiefen durchlebt haben, können wir auch die Tiefen verstehen, in denen jemand gerade steckt. Dann haben wir Vollmacht auch, wenn wir selbst das Leben, was wir von anderen verlangen oder fordern oder so genau wissen, was sie tun sollten. Erst müssen wir es auch selber immer wieder in die Tat umsetzen. Nun wird unser Augenmerk im Text auf 6 große steinerne Krüge gelenkt. Wow, die sind kostbar. Jeweils aus einem Stein gehauen, das war Steinmetzkunst. Hauen Sie mal einen Krug, der 100 Liter etwa fasst, aus einem Stein. Also vor uns stehen da so 600 bis 700 Liter Krüge. Und Jesus sagt nun zu den Dienern tatsächlich, macht sie voll. Es war Wasser, das die Gäste benutzten, um Hygienevorschriften zu erfüllen, wie sie schon bei Mose aufgeschrieben sind. Hände waschen vorm Essen. Hände waschen, wenn man vom Markt kommt. Dafür standen diese Krüge da und die werden nun von den Dienern gefüllt bis zum Rand. Wahrscheinlich schleppten sie eimerweise von einer nahegelegenen Zisterne das Wasser her. Als sie voll sind, müssen sie dem Oberkellner, heute sagt man Maître d', dem Maître d' was zum Kosten bringen. Und der ist also fassungslos. Was er verkostet, ist bester Wein, ist ein Premiumtropfen. Und darüber gerät der Mann völlig aus dem Häuschen. Der ahnungslose Bräutigam kann ihm dazu nichts sagen. So viel Wasser in Wein verwandeln. Darüber hat man viele Witze gemacht. Daran nehmen Menschen bis heute Anstoß. Ausgerechnet ein Weinwunder, etwas, was mit Alkohol zu tun hat am Anfang. Ist doch peinlich. Ein Schwabe von der Alp soll es so ausgedrückt haben. Bitte, ich kann nicht Schwäbisch, aber ich sag's mal so ähnlich. Das ist nicht das beste Stück vom Herrn, hat der gesagt, nachdem er diesen Text gehört hat oder die Predigt dazu. Das ist nicht das beste Stück vom Herrn. Wirklich nicht. Was zeigt uns denn der Herr damit? Zum einen, er handelt nicht, weil seine Mutter meint, da muss man doch schnell helfen. Meinen wir das bei unseren Gebeten nicht auch oft so? Also jetzt bitte schnell. Rot, Stufe Rot, Alarm. Bitte jetzt so und so helfen. Aber auf dieser Ebene offenbart sich Jesus nicht, sondern er ist der Herr der Schöpfung. Ihm gehorchen die Moleküle und er ist der Messias. Zu den messianischen Zeichen gehört der Wein. Ich lese ihn mal aus Jesaja 25, die Verse 6 und 9. Auf diesem Berg Zion aber wird der Herr der Heerscharen allen Völkern ein fettes Mahl zubereiten, ein Mahl mit alten Weinen, mit fettem Mark, mit alten geläuterten Weinen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir gehofft, dass er uns hilft. Das ist der Herr. Auf ihn haben wir gehofft. Lasst uns jubeln und froh sein über seine Hilfe. Und deshalb ist der Zielpunkt der Geschichte von der Hochzeit zu Kana in Vers 11 genannt. Er offenbarte seine Herrlichkeit als Schöpfer. Diese Herrlichkeit erleuchtete die heilige Nacht bei seiner Geburt. Aber hat Jerusalem sie gesehen? Tiberias? Nein, wenige. Die Eltern, die Hirten, die Weisen. Johannes erzählt uns ja nicht die Geschichte von Jesu Geburt, aber es heißt, Johannes 1,14, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater. Aber diese Herrlichkeit ist verhüllt. Das zeigt uns diese Geschichte auch schon. Niemand von der Hochzeitsgesellschaft hat es groß bemerkt. Nicht der Bräutigam, nicht die Braut, der Maître d', niemand, die Feiernden, die Tanzenden, niemand hat bemerkt, dass hier einer seine Herrlichkeit offenbarte. Es war wie ein Wetterleuchten, fern am Horizont, das viel mehr noch ankündigt. Aber nur der Glaubende kann es sehen. Die Jünger, heißt es, glaubten an ihn. Die haben es bewusst bemerkt. Es war ein leises Zeichen, das Jesus an den Anfang stellte. Wirklich lautlos und still. Bisschen Eimergeklapper, bisschen Wassergeplätscher. Aber sonst still. Keine Aufregung, keine Presse, keine Sensation. Ich habe mich gefragt, wie viel leise Zeichen und Wunder haben sich schon in meinem Leben ereignet, in Ihrem Leben, in unserem Leben. Wie viele haben wir davon gar nicht bemerkt? Hab gestern Abend noch darüber nachgedacht. Ja, da kommt doch eine Menge zusammen, wenn man sich's wirklich mal klar macht. Was wir so selbstverständlich erleben, jeden Tag, leise Zeichen. Das wäre jetzt ein schönes Thema für ein Gespräch. Dieses Motiv, dass Jesus ein Zeichen tut und die Mehrheit es gar nicht bemerkt, das zieht sich jetzt dann durch das Evangelium. Und alle müssen sich immer irgendwie dazu in Beziehung setzen. Um die Herrlichkeit Jesu zu entdecken, brauchen wir ein aufmerksames, offenes Herz. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns die Augen dafür öffnet. Ich kann jeden Bibeltext lesen, so wie der Speisemeister den Wein verkostet hat. Er schnalzt mit der Zunge, er lobt die Blume, er findet den Nachgang toll. Ich finde den Text interessant. Ja, was habe ich denn da dagegen? Ja, wie sieht es denn aus? So kann ich ihn lesen. Und es passiert in meinem Herzen nichts. Wir entdecken die Herrlichkeit Jesu nicht. Es ist ein ganz besonderes Geschenk, um das wir wirklich bitten dürfen, wenn wir in unserer Zeit, indem wir die Bibel lesen oder über einen Text nachdenken oder uns ein Wort begleitet, wenn da ein Strahl seiner Herrlichkeit aufleuchtet, der mit uns geht. Psalm 119, Vers 18 heißt es, öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz, dein Wort enthält. Ja, und so können wir fortfahren und sagen, öffne mir doch mal mein Gedächtnis für die Wunder, die du in meinem Leben schon getan hast, damit ich dir danke und dir immer mehr vertraue. Beim letzten Abendmahl, nachdem der letzte Kelch die Runde gemacht hat, mit dem Jesus auf seinen Sühnetod verweist, da sagt er, ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis auf den Tag, an dem ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Ja, es steht uns ein Fest in der Ewigkeit bevor, ein Fest ohne Mangel, ein Fest, das durch nichts mehr getrübt ist, wo ewige Freude herrscht. Und im letzten Kapitel der Offenbarung des Johannes, das auch das letzte Kapitel der Bibel ist, wird noch einmal zu diesem Fest eingeladen. Gerhard Mayer sagt dazu, und das hat mich sehr berührt, die Offenbarung des Johannes endet mit einer Evangelisation. Denn nur wer die Einladung zu ihm zu kommen annimmt, wer Ja sagt zu diesem Ruf in die Nachfolge, der wird an diesem Fest teilnehmen. Denn es heißt, und das unterstreicht das einfach in Vers 17, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens geschenkt, umsonst. Als Antwort hören wir nun ein Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Wir beten. Herr Jesus, es beschämt uns und macht uns froh, dass du uns zu dir rufst. Komm zu mir mit deinen Sünden und Lasten, sagst du. Komm zu mir mit deinem Lebensdurst. Komm zu mir mit deinem Verlangen nach dem ewigen Leben. Danke, dass du in unser Herz siehst. Danke, dass jeder kommen und mit dir sprechen darf, so wie es ihm ums Herz ist, auch heute hier in diesem Raum. Danke, lieber Herr, für die vielen leisen Zeichen, die du in unserem Leben schon getan hast. Manche sind uns aufgefallen, obwohl sie Zeichen deiner Herrlichkeit sind, uns nicht aufgefallen, obwohl sie Zeichen deiner Herrlichkeit sind. Vergib, dass wir so trägen Herzens sind. Danke für deine Barmherzigkeit, die uns dennoch immer wieder die Augen öffnet für die Wunder, die du tust. Lass uns mit neuem Schwung deinen Ruhm verkündigen, bis du kommst. Amen. Abgekündigt ist alles, und darum stehen wir auf und Schwester Renate singt uns noch den Segen Gottes zu. Und er behüte sie jetzt auf der Heimfahrt. Und dann eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Die Lose sind da draußen.